Erstens, starte den Tag mit einem Glas Wasser, Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und einen Schuss Limettensaft. Du kannst auch statt dem Limettensaft gerne einen halben Löffel Greens und einen halben Löffel Multidrink verwenden. Zweitens, starte den Tag mit einem proteinreichen, kohlenhydratfreien Frühstück. Du kannst auch gerne Kohlenhydrate essen unter der Voraussetzung, dass du meine 1 bis 10 Skala mit 8 plus abschließt. Und Punkt Nummer 3, geh früher schlafen. Zu oft nehmen wir ein Schlafdefizit in Kauf, ohne zu verstehen, dass Schlaf extrem wichtig ist, für verschiedenste Faktoren, allen voran Energielevel. Und egal, mit was du unzufrieden bist, je besser dein Energielevel, desto einfacher ist eine Lösung dazu für zu finden.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Wolfgang Unsöld. Wolfgang kenne ich jetzt schon mehrere Jahre. Und ihm habe ich es zu verdanken, dass ich im Jahr 2013 im Rahmen seiner Betreuung meinen Körperfettanteil unter 10% reduzieren und mein Energielevel extrem steigern konnte. Denn Wolfgang ist Head Coach und Gründer des Your Personal Strengths Institutes, eines auf Personal Training, Beratung und Weiterbildung spezialisierten Unternehmens mit dem Sitz in Stuttgart. Von Stuttgart aus hat sich Wolfgang in den letzten Jahren zu einem weltweit renommierten und angesehenen Experten in dem Bereich entwickelt und bildet Trainer auf der ganzen Welt aus. Sein Know-how teilt er in seinen Büchern, inzwischen 5 an der Zahl, seinem Blog und seinem eigenen Podcast. Im Podcast spreche ich mit Wolfgang über seine beachtliche Karriere vom angestellten Fitnesstrainer hin zum Fitnessunternehmer und versuche dabei, seinen Erfolgsgeheimnissen auf die Spur zu kommen. Außerdem hat Wolfgang es sich natürlich nicht nehmen lassen, den ein oder anderen konkreten Tipp für eine höhere Leistungsfähigkeit im Sport und Beruf fallen zu lassen. Besonders fasziniert im Gespräch mit Wolfgang hat mich neben seiner bodenständigen Art die besondere Mischung aus Theorie und Empirie, auf der seine Methoden und Konzepte basieren. Und jetzt viel Spaß mit Wolfgang Unsöld. Hi Wolfgang.
Johannes,
ich freue mich unglaublich, dass du heute hier im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen kennen wir uns schon verdammt lang, seit 2013. Du warst mein Fitnesstrainer und bist eigentlich immer noch meine Fitnessinspiration. Hast mich richtig geschliffen, bist der Mensch, der mich unter 10% Körperfett gebracht hat. Hätte ich nie dran gedacht, dass ich das hinbekomme, beziehungsweise wir zusammen. Und vor allem, Wolfgang, du hast eine Karriere gemacht im Fitnessbereich, die eigentlich seinesgleichen sucht, angefangen als ja ganz normaler Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio, dich jetzt zu einem renommierten oder einem der renommiertesten Experten im Fitness- und Kraftbereich weltweit entwickelt. Wir haben auch immer businessmäßig irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun gehabt und auch immer gesprochen. Und du hast da ganz spannende Ansätze und Philosophien auch zum Business. Und deshalb freue ich mich wirklich, lieber Wolfgang, dass wir jetzt mal deinem Erfolg so ein bisschen auf den Grund gehen können. Wolfgang.
Johannes.
Du hast nicht angefangen als renommierter Experte weltweit angesehen für Krafttraining und Fitness. Du bist auf einem Dorf in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, ja, ins Leben des kleinen Wolfgangs, der noch keinen 50er Bizeps hatte.
Aber genau, außerhalb von Stuttgart aufgewachsen, kleiner Ort, gut 3000 Einwohner. Bin da ganz normal dann Abi gemacht und bin vor 15 Jahren nach Stuttgart gezogen und habe dann relativ schnell rausgefunden, okay, dieses Fitness-Ding ist interessant. Hat einen Moment gedauert, bis ich gesehen habe, okay, aus diesem Fitness-Ding kann man ja auch einen Beruf oder eine Profession machen. Habe dann als Trainer in einem Fitnessstudio angefangen und dann wurde die Selbstständigkeit raus und die habe ich jetzt seit über 10 Jahren. Und in dem Ganzen hat sich dann entwickelt von klassischem Trainer bis hin zu einer ganzen Reihe von Dingen, die ich jetzt mache über Ausbildung live, Ausbildung online, Bücher, Nahrungsergänzungsmittel, viel Beratung mit Kunden von bis, von Leistungssport bis jemand, der einfach nur ambitionierte Fitnessziele hat. Langweilig war es nie. Ich bin ein großer Freund von Progression und ein großer Freund davon, neue Wege zu gehen. Gerade die Fitnessbranche hat den großen Vorteil, sie ist noch sehr, sehr jung. Und das heißt, da ist noch relativ viel Potenzial für Neues, neue Wege, neue Ansätze. Das würde ich sagen, ist so der grobe Umriss vom kleinen Wolfgang bis jetzt.
Okay, ja geil. Also dann lass ich mich da mal ein bisschen näher reinbohren in einzelne Phasen. Also zum einen natürlich erstmal so die Entscheidung, wie wird man, sag ich mal, Fitnesstrainer oder was waren so da deine Perspektiven? Hast du selber zu dem Zeitpunkt einfach irgendwo viel trainiert und warst deshalb von der Branche angezogen oder was hat da letztlich initial deine Berufswahl da beeinflusst? Ich meine, bei uns in der Region kannst du zum Daimler gehen, kannst du zum Bosch gehen, ne? Da stehen ja einem schon unterschiedliche Karrierepfade dann auch immer offen.
Das war mehr so ein via negativer Ansatz. Ich wusste, was ich nicht will, war mir aber noch nicht ganz klar, welche Optionen es gibt, die ich will. Ich habe BWL studiert, 4 Semester und habe dann relativ schnell und realistisch gesehen, nach 2 Semestern wusste ich eigentlich schon, fuck, das wird nichts. Da habe ich keine Lust drauf. Das war so, okay, das ist, ne? Das, so sieht die Zukunft aus. Nee. Und dann habe ich nach 4 Semestern das Ding an den Nagel gehängt. Damals habe ich noch in Tübingen studiert. Und bin dann nach Stuttgart gezogen und zwar so, okay, keine Ahnung, was machen, aber eins weiß ich, im speziellen BWL studieren, beziehungsweise genauer in einem Büro zu arbeiten, 60, 70, 80 Stunden die Woche, nee, nicht mit mir. Das wird so nichts und habe dann ein bisschen gejobbt und habe nebenher trainiert, habe um die gleiche Zeit etwa mit Krafttraining angefangen, habe mich da auch dann, ne, egal was ich angefangen habe, ich bin ein großer Freund darin, mich in Dingen zu verlieren. Dann angefangen zu lesen, habe dann angefangen auszuprobieren, war dann voll in diesem Thema drin und habe dann nebenher so ein bisschen gearbeitet, verschiedene Jobs, unter anderem 2-mal die Woche in dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, habe ich die Sauna gemacht.
Ah, geil, ja.
Und dann nach ein paar Monaten war Weihnachten und dann gab es eine Weihnachtsfeier und dann saß ich da neben einem, der hatte als Trainer gearbeitet. Und dann war ich so, okay, Moment. Also man kann so quasi, das ist ein Beruf.
Ja. Man kann bezahlt werden, um ins Fitnessstudio zu gehen.
Genau, so, okay, das ist so ein ernstzunehmender Beruf. Ja. Und da kam dann das erste Mal der Gedanke, okay, da könnte ich vielleicht, mich darüber Gedanken gemacht, dachte ich, hey, das ist vielleicht so, ich weiß nicht genau was, aber das ist zumindest mal die richtige Richtung, so dieses Trainingsthema. Also ich habe dann auch mich zum Beispiel mit so BA-Studienplätzen, weiß nicht, ob es das noch geht, ich glaube, duale Hochschule heißt das Ganze jetzt, früher hieß es BA, damit auseinandergesetzt, aber meine Grundidee war damals so, also im Training hatte da einen großen Stellenwert. Ich wollte in ein BA-Studium, in dem ich 2 Stunden Mittagspause hatte, sodass ich in der Mittagspause trainieren gehen kann.
das mal.
Genau. Und mein Ding war so, okay, wenn das abends trainieren, ja, ist nicht gut, da bist du schon müde, ich muss tagsüber trainieren, dass ein gutes Training bei rauskommt. Hab dann natürlich dann unter der Prämisse ein Studium gesucht oder Studienplatz gesucht. Wenn man sich denken kann, das wurde nichts. War dann aber auch so klar, okay, ich brauche irgendwas, das Trainingsding, da bin ich jetzt voll drin. Da sehe ich auch noch Potenzial, mich da noch weiter drin zu verlieren. Und dann war so dieses Ding, okay, man kann ja als Trainer arbeiten. Und so hat es dann im Endeffekt angefangen, relativ schnell war klar, so in einem Fitnessstudio zu arbeiten als angestellter Trainer. Nee, ich brauche ein eigenes Gym. Und dann war relativ schnell klar, okay, eigenes Gym, reines Personal Training, um Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von Training auf ein neues Level zu heben. So, und dann im Endeffekt nächste Schritte waren.
nächste Schritt, aber pass auf, ich will das jetzt nochmal ändern. Also, ich meine, du sagst es so, war klar. Ja, also den Sprung, ja, von ich bin Angestellter, ich habe ein fixes monatliches Gehalt und damit auch eine Sicherheit, hin zu ich mache mich selbstständig und mache auch gleich ein eigenes Studio auf. Hm. Ne? Du hast ja nicht irgendwie klassisch PT, irgendwie, der mit den Leuten dann in den Wald gegangen ist und den Trimmlichtpfad genutzt hat, sondern nee. Du bist gleich raus in die Unsicherheit, Selbstständigkeit und dann auch hast dich natürlich dementsprechend auch direkt gleich irgendwo finanziell verschulden müssen dann wahrscheinlich auch, oder? Oder ja, mit aus was vermitteln hast ja, du dein Studio?
Grundsätzlich, eigentlich? Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und nicht irgendwie auf dem Trimmlichtpfad oder Outdoor-Training oder mit irgendwelchen ne, so halblebigem Equipment, sondern wenn, richtig. Und da war relativ schnell klar, dass in einem normalen Fitnessstudio-Umfeld das nicht läuft. Hatte dann aber keine konkrete Vorstellung, habe dann ein Seminar besucht in Irland und habe dort mir ein Studio angeschaut von denen, die da bei dem Seminar assistiert haben. Und das war im Endeffekt, das war eine ausgebaute Doppelgarage. Mhm. Da stand Equipment drin, genauso viel wie jetzt bei mir drin steht, aber auf der Hälfte der Fläche. Das Gym sah einfach so aus, wenn du eine Maschine benutzt hast, konntest du die zwei, die daneben gestanden sind, nicht benutzen, weil es so vollgestellt war. Aber der Prozess der Entscheidung, dass ich so ein kleines Gym will, war im Endeffekt so, ich bin da reingelaufen. Der erste Gedanke war, wow. Und der zweite Gedanke war, genau so mache ich es auch. Ja. Mit etwas größer, sondern mein Punkt war nicht, ich will jetzt keine 800 Quadratmeter für Mitglieder oder 4000 Quadratmeter wie das Studio, in dem ich gearbeitet habe, sondern eigentlich reichen ja, ich habe jetzt 170 Quadratmeter, was recht großzügig ist für das, was ich mache. Ja. Das heißt, der Punkt war klar, ich muss was Eigenes machen, um die Peripherie zu haben. Und dann war der Punkt, okay, wie mache ich das? Und als ich dann gesehen habe, okay, so Mikro-Gyms, die im Endeffekt damals nicht existent waren.
Ja, ja.
Aber so ein klassisches, du hast ja oftmals in den USA so diese Lagerabteile, so Garagen, die aber nicht für Autos genutzt oder primär für Autos genutzt werden, sondern eigentlich so um so
Krempel. Self-Storage.
Genau, so Storage Units.
Ja.
Genau so ein Storage Unit war das in so einer Anlage, wo quasi Storage Unit nach Storage Unit halt eben, das war in Dublin, nicht in den USA, aber im Endeffekt, das Ding war von den USA inspiriert. In den USA gibt es viele dieser Gyms in diesen Storage Units drin. Kennt man so mal, hat man mal gesehen online, dann habe ich das live gesehen und wusste ich, genauso. Exakt so. Ja? Und dann war das Ding, okay, Storage Unit, das gibt es bei uns nicht, waren wir noch zu weit draußen und alles. Ich habe dann gesucht, okay, so im äußeren Ring der Innenstadt gibt es da was. Und dann so, ne? Und dann habe ich gesucht, habe was gefunden und dann war Vollgas.
Vollgas, wie viel Geld hast du aufnehmen müssen dafür?
Aber ich
hast du das auflaufen können?
Ich habe die Hälfte gehabt, die andere Hälfte habe ich geliehen. Das Ganze waren 100.
100? 100 investiert? Schau mal ein Wort. Von der Bank geliehen oder aus dem Privaten?
Meine Verhältnisse als Angestellter damals haben wahrscheinlich nicht ausgereicht, bei der Bank was zu leihen.
So, aber hat es dann aus dem Umfeld, Family, Friends, klassisch wie auch irgendwo die Startupper dann oftmals raisen. Ne? Sie haben das gleiche Problem, dass die von der Bank keine Kohle kriegen, ne? Weil die Bank nicht weiß, was die überhaupt vorhaben und sich nicht vorstellen kann.
Ich habe nicht mal nachgefragt, sondern dann im Endeffekt, das ist der Plan, das bräuchte ich. Und dann habe ich auch ohne groß Rückfahren ein Ja gekriegt und dann Vollgas.
Crazy. Das ist aber, ich meine, wir kennen ja schon, ne? Also wenn man es hier mal auf gut Deutsch sagt, gehören ja schon auch Eier dazu. Ne? Also
ich hatte nie den Gedanken, dass das nicht funktioniert. Die große Frage war, wie gut funktioniert das? Also es war für mich nie eine Frage, dass das nicht funktionieren kann.
Also, aber wie kommst du, also woher nimmst du diese Sicherheit? Weil ich meine, du hast es ja selber gesagt, das gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren noch nicht, dass Personal Trainer sich Mikrostudios eingerichtet haben, hohe Fixkosten haben und dann sagt, ich mache jetzt auf einem hohen Level Personal Training in einem eigenen Studio. Woher wusstest du das, dass das funktioniert?
Wenn du viel im Studio bist und das Ganze so ein bisschen anschaust und das Ganze analysierst, wie viel Prozent der Trainierenden in Fitnessstudios machen Fortschritt? Ich sage weniger als 1%. Also einfach statistisch gesehen niemand.
Ja.
Und das ist relativ schnell klar. Ich war dann damals mit eigenem Training und Arbeit und alles. Ja. Ich würde sagen, ich war 60 Stunden die Woche in einem Fitnessstudio und habe mir das immer genau angeschaut. Also im Endeffekt, es macht niemand Fortschritt. Mhm. Wie viel würden da Fortschritt machen? Würden gerne Fortschritt machen. Also es gibt immer noch einen kleineren Prozentsatz, der kommt einfach nur des sozialen Aspekts. So nach der Arbeit irgendwie. Ne, so.
Ja.
Aber dann ist auch ein großer Prozentsatz, wenn sie wüssten, wie, würden sie gerne Fortschritt machen. Mhm. Und viele auch, und da waren oftmals so, oder regelmäßig so Momente, wo dann werden dann so Check-ups, hast du ein Check-up gemacht und 3 Monate später hast du wieder ein Check-up gemacht. Und da war teilweise so, ja, aber ist nichts passiert oder ich habe sogar zugenommen. Körperfett hoch und Körpergewicht hoch und so, ich bin doch 3-mal die Woche gekommen, ich habe doch genau diesen Plan trainiert. So, und du guckst dir das an und es ist so, ja, also aus meiner Sicht ist es logisch, dass da gar nichts passiert ist, beziehungsweise, ne, weil zum einen den Plan, den kannst du in die Tonne treten und zweitens ist es ja nicht nur Training, sondern es ist auch ein bisschen drumherum. Das heißt, wenn du morgens, also das ist ein einfaches Beispiel, ne, wenn du morgens deinen Marmorkuchen und einen Milchkaffee hast und mittags dann gar nichts und abends nur so, so dann kannst du trainieren, wie du willst. In den meisten Fällen passiert da nichts und man muss das Ganze ein bisschen ganzheitlicher angehen.
Ja.
Dann brauchst du ein Trainingsprogramm, der Struktur hat, die Fortschritt erlaubt, was halt einfach in absoluten Mehrheit der Fälle nicht gegeben ist. Also war relativ schnell klar, okay, es gibt einen relativ großen Prozentsatz, der gerne Fortschritt hätte. Davon gibt es natürlich dann wieder einen Prozentsatz, der auch bereit ist, einen externen Service in Anspruch zu nehmen. Sei das jetzt Personal Training oder sei das, was dann das Kernprodukt wurde, Beratung. Beratung im Sinne von, du kommst einmal im Monat zu mir, ich schreibe dir ein Trainingsprogramm, gebe dir Ratschläge im Bereich Ernährung und du setzt sie dann selber im Studio um und dann passiert auch wirklich was. Und das war ja dann im Endeffekt relativ ausschlaggebend für den frühen Erfolg von meinem Gym. Auf einmal gab es diese Vorher-Nachher-Bilder. Damals, als man eigentlich so Vorher-Nachher-Bilder ausschließlich aus in so Bodybuilding-Zeitschriften kannte, wo man halt dann, wenn man dann mal die ersten paar Mal dachte, man, boah, krass, wenn du mal in welchen diesem Bodybuilding-Ding drin warst, wusstest du, okay, mal links das Vorher-Bild ist der Kollege unrasiert, ungebräunt, komplett in der Off-Season und das Nachher-Bild ist einfach irgendwie ein Tag vor oder ein Tag nach dem Wettkampf komplett gebräunt, komplett runtergezogen und rasiert, ne? So, das ist einfach so lame. Und dann gibt es natürlich diese Before-and-After-Bilder mit irgendwelchen Diätpillen. So, schluck eine Pille davon am Tag und du verlierst 30 Kilo. Also auch da wieder, ne, ein bisschen unrealistisch. Und mein Ding war dann eigentlich, okay, wir brauchen realistische Before-and-After-Bilder. Die gleiche Belichtung, die gleiche Kamera, die gleiche Position, die gleiche Perspektive, wo tatsächlicher Fortschritt klar visualisiert wird. So dass die Leute sehen, hey, du kannst Fortschritt machen. Und du kannst Fortschritt machen mit 4-mal die Woche Krafttraining, du kannst Fortschritt machen mit 2-mal die Woche Krafttraining, du kannst Fortschritt machen mit 2-mal die Woche Krafttraining und 2-mal Intervalltraining. All das gibt's und auch bei meinen Before- und Afterbildern war relativ schnell klar, ich produziere Ergebnisse mit Personen, die Anfang, Mitte 20 sind. Ich produziere aber auch Ergebnisse mit Personen, die Mitte 40 sind. Und so weiter. Das heißt, das Steckenpferd war im Endeffekt, ich habe dieses Fitnessstudio Thema gesehen, dass einfach Leute da hingehen, weil sie einen gewissen Fortschritt genau genommen wollen, da aber einfach im Schnitt mal gar nichts passiert. Ja. Und so war dann für mich klar, okay, wenn ich denen ein bisschen was an die Hand gebe, auf einmal passiert da was.
Ja.
Und das ist ja auch nicht so hochkompliziert. Also ich war auch damals, ich bin heute nicht und war damals niemand, wo du einen Zettel kriegst mit 6 Mahlzeiten und Abwiegen und so viel Uhr. Das ist ja auch, es funktioniert, wenn du es machst und statistisch gesehen, du machst es nicht. Das heißt, auch damals war schon, wir brauchen viele Prinzipien, wir brauchen eine gewisse Flexibilität, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu garantieren. Wir brauchen Trainingspläne, die mit Intelligenz strukturiert sind, sodass sie Fortschritt erlauben. Die meisten Trainingspläne, die absolute Mehrheit Trainingspläne, die es so gibt, ist einfach zusammengewürfelt. Die Person schwitzt, ist anstrengend und vielleicht auch noch Muskelkater, super Trainingsplan. Aber ein guter Trainingsplan hat nichts mit Schwitzen oder Muskelkater zu tun. Einfach gar nichts. Ein guter Trainingsplan macht eine einzige Sache. Er ermöglicht Fortschritt. Punkt.
Ja.
Egal wie, ein Trainingsplan und wenn das Training überhaupt nicht anstrengend, wenn du konstant Fortschritt machst, alles in Ordnung. An einem gewissen Punkt wird natürlich auch da ein Trainingsplan anstrengend. Fakt ist, der einzigste Faktor, der bestimmt, ob ein Trainingsplan gut ist oder nicht, ist der Fortschritt. Und auch da wieder angefangen mit, ne, wer trainiert nach Plan, wer schaut, dass er ein bisschen mehr macht, eine Wiederholung, mehr Gewicht wird. Das sind alles Dinge, die nicht da waren. Mir war relativ schnell klar, okay, diese Branche ist in so einem, ich weiß nicht, jungfräulich ist zu weit hinten, aber so in einem Kleinkind-Status. Wenn ich da ein bisschen was mache, das funktioniert 100%. Und dann war natürlich die große Frage, okay, wie gut wird das funktionieren? Wie groß machen wir das Ganze?
Und du hast also, um das klar, du hast dann letztendlich gestartet mit, letztendlich waren es wahrscheinlich zwei Dienstleistungen oder das eine war, das heißt, Alex, die Beratung, also, ist Personal Training. Wir haben es gekommen und das Personal Training. Mhm. Also Beratung heißt einfach, ich komme zu dir, du machst eine Anamnese, du sagst, ne, was sind deine Ziele, misst bestimmte Daten und dann auf der Basis gibt es einen personalisierten Trainings- und Ernährungsplan. Und dann gehen die Leute irgendwo trainieren, wo auch immer sie wollen und kommen zu regelmäßigen Checkups bei dir vorbei, zur Erfolgskontrolle. Das ist die Basis und mit manchen hast du dann auch noch diesen Trainingspart sozusagen monitort bei dir im Studio. Das heißt, die haben dann unter deiner Anleitung letztendlich die Übungen gemacht und direkt bei dir trainiert. Ja, so und das hat ja dann angefangen auch dann sehr, sehr gut zu funktionieren. Du hast ja dann auch nicht, und das finde ich tatsächlich bei dir faszinierend, dass du einer bist, der auf der einen Seite ja so dieses ganze theoretische Studium und so, die Welt inhaltlich, fachlich, aber auch wahrscheinlich von der Art und Weise, das nicht so, für dich nicht erschlossen hat oder für dich klar war, will ich nicht, ja. Aber auf der anderen Seite bist du ja eigentlich einer, wahrscheinlich keine Ahnung, ne, so einer der belesensten Fitnesstrainer, den es da draußen gibt, weil du ja wirklich, also wenn man dir so folgt auf deinen Social-Media-Kanälen, da steckst du bis über beide Ohren drin in die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Das ist natürlich alles auf Englisch, auf Deutsch findest du ja nichts. Auf Molekularebene zu irgendwelchen Wirkungszusammenhängen. Also harter wissenschaftlicher Approach. Oder würdest du das dem zuschreiben, dass du dann auch, sag ich mal, diese steile Entwicklung genommen hast und dich jetzt zu einem renommierten Experten, der international angesehen ist, entwickelt hast, dass du da einfach dich immer weiter reingegraben hast und immer mehr gelernt hast?
Diese W-Fragen waren immer ein großes Ding für mich. Ich wollte verstehen, warum. Denn wenn ich verstehe das Warum, ist es viel einfacher zu definieren, das Wie und das Wer. Mhm. Und ich habe die ersten Jahre über 200 Bücher im Jahr gelesen. Ich habe extrem viel gelesen. Das ist mittlerweile ein klein bisschen weniger. Aus zwei Gründen. Es gibt nicht mehr so viel, was mich interessiert. Und es sind zu viele andere Wege, über die ich quasi Zugang zu Informationen bekommen. Zu Beginn war es nahezu ausschließlich Bücher. Das Einzige, was es zu Beginn gab, neben Büchern, waren quasi Artikel auf Blogs. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen breiter gefächert. Und natürlich auch, also wer die ersten 100 Bücher über Ernährung gelesen hat, der hat einen relativ guten Überblick. Und dann sind so grundlegende Fragen, welche Punkte finden sich ständig wieder? Das heißt, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und natürlich auch strukturell. Also gerade viele Beispiele, es gibt so Diätbücher, wenn man mal 100 Diätbücher auseinander nimmt, dann hast du gewisse Grundstrukturen dieser Diätbücher, die einfach sich konstant wiederholen. Also ein Klassiker ist, dass es so eine Introphase mit zwei Wochen gibt, die sehr, sehr strikt ist und dass man da direkt mal große Fortschritte zu Beginn hat, sodass du schon ein bisschen Dopaminausstoß, Erfolgsgefühle, funktioniert und dann hast du so eine lockere Phase, gefolgt von so einer Maintenance-Phase. Mhm. Diese Grundstruktur, die vielleicht der ein oder andere kennt aus dem, was er selber schon mal ausprobiert hat, die gibt es in über 80% der Diäten. Das heißt, sowas zu wissen, ist schon mal ein guter Punkt. Okay, wenn das sich so häufig wiederholt, dann ist es schon mal ein Zeichen dafür, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Und dann ist die Frage, wie funktioniert es, der große und wie lang funktioniert der größte Nachteil an sowas, ist halt die fehlende Nachhaltigkeit. Das ist grundsätzlich einer meiner größten Kritikpunkte an der absoluten Mehrheit der Diäten oder auch Ernährungsumstellung ist. Es gibt Prinzipien haben eine gewisse Nachhaltigkeit, strikte Vorgaben haben sie nicht. Und da der ein oder andere, der zuhört, wird auch schon was ausprobiert haben und teilweise auch so diese Art hat funktioniert. Und meine Frage, ja, warum hast du nicht weitergemacht? Ja, das war zu im Alltag so, ja.
Ja, kann so man nicht gut durchhalten.
Genau. Nein, das ist halt einfach so, es hat funktioniert, wenn du es gemacht hast, aber es war nicht so, dass es im Alltag gut funktioniert hat.
Ist
dann auch, also ich habe auch keine bestimmte Ernährungsform, die ich empfehle, sondern was ich empfehle, sind Prinzipien basierend, auf denen ich individualisiere. Denn auch gerade bei der Ernährung wahrscheinlich eine der größten Hürden oder eine der Hauptfaktoren, die meisten so ein bisschen verwirren. Ja, aber der eine sagt das und der andere sagt das. Ja, und beide haben wahrscheinlich recht in ihrem persönlichen Fall. Also so ein Klassiker ist Kohlenhydrate zum Frühstück. Ich bin grundsätzlich ein Befürworter von keinen Kohlenhydraten zum Frühstück, sondern ein Frühstück primär bestehend aus Protein mit etwas Fett. Aber ich habe Kunden, die Kohlenhydrate zum Frühstück essen.
Und trotzdem Fortschritte machen.
Die aber diese Kohlenhydrate sehr gut vertragen, weil sie kohlenhydrattolerant sind. Jedoch gehören sie damit zu einer statistischen Ausnahme. Einfaches Beispiel. Du isst Kohlenhydrate zum Frühstück, eine Stunde nach dem Frühstück, rankst du dein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10. Es gibt keine 7. 1 wäre, ich muss sofort wieder schlafen gehen. 10 wäre, let's go, Vollgas. 10 ist klar fokussiert. Jetzt ess deine Haferflocken oder dein Marmeladenbrötchen oder was auch immer du frühstückst und ranke mir eine Stunde nach dem Frühstück auf dieser Skala. Ist es 8, 9, 10? Gratulation, weitermachen. Ist es 6 oder drunter?
Ja.
Dann ist das kein ideales Frühstück für dich, denn aus Ernährungssicht hat das Frühstück eine primäre Aufgabe, und zwar die Energie für den Tag zu geben. Dann gibt es natürlich auch so Dinge wie intermittierendes Fasten, das definitiv seine Vorteile hat, aber auch seine Nachteile hat. Das heißt, sowas zu machen, klar, in gewissen Situationen empfehle ich das. Die größte Hürde, die ich da sehe, ist, die Nachteile kommen, wenn du es zu lang machst. Der einfachste Weg, das zu umgehen, ist, intermittierendes Fasten einzubauen an 1 bis 2 Tagen in die Woche. So ziehst du den Großteil der Vorteile raus, aber hast nicht die Nachteile. Das heißt, anzupassen und zu individualisieren, basierend auf Prinzipien, ist quasi die Säule von dem, was ich ernährungstechnisch mache. Und das hat sich rauskristallisiert, bin im Endeffekt auf Basis von 2 Punkten. Punkt Nummer 1, die theoretische Grundlage, das Lesen von Unmengen Büchern an Ernährung und dann zu verstehen, okay, warum, wie, wer.
Ja.
Und dann der zweite Punkt ist definitiv die Erfahrung in der Praxis. Also Beispiel ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Ernährungsberatung, was ich da empfohlen habe, war so ein 2-wöchiges Low-Carb-Bootcamp. Das war im Endeffekt 2 Wochen lang alles, was grün ist, Fleisch, Fisch, gesunde Fette. Fertig. Kein Zucker, keine Stärke, Kaffee, Alkohol, null. Ne? Funktioniert natürlich. Ist für die meisten aber sehr restriktiv. Und da hatte ich dann die ersten Kunden, die gesagt haben, so, nee, mach ich nicht. Okay, was mache ich jetzt? Nein, okay. Da hat es dann angefangen, dass ich gesagt habe, hey, lass uns mal eine Mahlzeit ändern. Dann lass uns die zweite ändern. Und dann auf einmal hatte ich 2 Arten von Kunden. Die einen, die diese 2 Wochen gemacht haben, natürlich da direkt am Anfang einen riesen Fortschritt hatten. Ja. Und die anderen, wo ich jetzt gewusst habe, so riesen Umstellungen und so restriktiv und so läuft nicht, wo ich Mahlzeiten Schritt für Schritt verändert habe. Was mir dann relativ schnell aufgefallen ist, nach so 4, 5, 6 Monaten ist der Fortschritt von beiden Gruppen gleich. Das heißt, klar, der diese 2 Wochen macht, der hat einen riesen Schub am Anfang, aber hinten raus wird es halt langsamer, weil was zu verändern, musst du was zu verändern. Und die dann halt Schritt für Schritt ändern, die haben quasi am Anfang nicht diesen Riesensprung, aber wir haben einen kontinuierlichen Fortschritt. Gleichzeitig ist es einfacher, das in den Alltag einzubauen. Und das ist eine der größten Hürden, gerade bei Ernährungsumstellungen, dass es muss einfach sein im Alltag. Sobald es kompliziert wird, die meisten machen es nicht. Ne?
Ja.
Und dann waren sie im Endeffekt diese Praxiserfahrung durch die Arbeit mit Kunden, die dann im Endeffekt diese Ernährungsphilosophie strukturiert hat. Aber klar, dieses Thema Theorie, die theoretische Grundlage in allererster Linie basierend auf Büchern war da, ohne das hätte es nicht funktioniert.
Ja, das heißt, du bist da rausgezoomt und hast die großen Pattern erkannt und hast da dann einfach dann die Möglichkeit gehabt, auf Basis dieser Pattern praktische Erfahrungen zu sammeln, die dann wiederum einzuordnen und wirklich in der Empirie dann auch zu merken, okay, ne, eben Approach A radikal von Anfang gegen Ansatz B, beides funktioniert, aber für einen Großteil meiner Kunden und für die Praxis ist es angenehmer, B zu wählen, weil sie leichter reinkommen. Und dann ist das der bevorzugte Weg, letztendlich zu gehen. Ja, spannend. Also das ist definitiv was ich von außen noch sehr stark wahrnehme, dass du genauso tickst und das vermutlich auch eine Säule deines Erfolgs ist, dass du einfach beides kombinierst und da dir auch so deinen eigenen Weg letztendlich gebaut hast. Ne? Also natürlich die Wissenschaft nicht neu erfindest, aber halt sehr umfassend informiert bist und da dann immer Theorie und Praxis miteinander abgleichst. Okay, und das hast du dann gemacht. Und jetzt hat man ja so das Thema, das Unternehmerische, was ja auch immer so mein Steckenpferd ist, da auch mal reinzuhorchen. Das ist alles schön und gut, aber das große Problem ist, so eine Dienstleistung, wenn man seine eigene Zeit verkauft, die skaliert ja nicht so gut. Ne? Irgendwo ist dann mal ein Deckel. Wie bist du mit der Tatsache umgegangen? Wie hast du dich dann von dem Moment, Wolfgang Unselt als Berater und Personal Trainer mit einem Studio weiterentwickelt? Weil da gibt es ja dann auch unterschiedliche Optionen zu gehen, aber du hast einen ganz bestimmten Weg gewählt.
Im Endeffekt habe ich zwei Optionen nacheinander gewählt. Die erste Option war, ich habe natürlich neben dem Personal Training die Beratung angeboten. Die Beratung hat den großen Vorteil, dass es deutlich weniger meiner Zeit ist. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch das Gesamtinvestment des Kunden deutlich geringer ist. Also wenn du 2 bis 4 Stunden die Woche kommst, was die meisten Personal Training Kunden haben, dann bezahlst du 2 bis 4 Stunden pro Woche. Während wenn du eine halbe Stunde im Monat kommst, bezahlst du eine halbe Stunde im Monat. Das heißt natürlich, dein Invest ist deutlich kleiner. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch für mich, wenn ich im Schnitt einen Kunden 3-mal die Woche sehe, für eine erste Stunde, sehe ich natürlich insgesamt deutlich weniger Kunden, als wenn ich im Schnitt einen Kunden eine halbe Stunde sehe, 1-mal im Monat. Das heißt, für mich war natürlich dann auch wieder da, ich kann deutlich effizienter mehr Kunden betreuen. Und habe dann auch grundsätzlich, als Unternehmer, du willst nicht für deine Zeit, sondern für deinen Wert bezahlt werden. Dementsprechend war quasi Beratungstermin, Personal Training, Stundensatz mal 2. Was natürlich dann immer noch aufgrund des Wertes, den ich vermittle, und das ist einfach Fakt, ich kann in einer halben Stunde 1-mal pro Monat deutlich mehr Wert vermitteln, als wenn ich dich 8 Stunden im Monat trainiere.
Ja.
In Relation und dementsprechend doppelter Stundensatz, und dann habe ich diese Beratung gemacht, und dann der nächste Schritt war Ausbildung für Trainer. Das war dann auch so ein Moment, ich habe da selber mal so eine B-Lizenz gemacht und dann auch noch in einer sehr jugendlichen Sturm- und Drangphase mir dann Spaß draus gemacht, die Vortragenden an die Wand zu debattieren und war dann aber so natürlich gerade in jungen Jahren, in der Strom- und Drangphase, sind das dann schöne Erfolgserlebnisse, wenn der da was erklärt und du dann einfach erklärst, dass das nicht der Fall ist.
Das ist mein Feedback, das man kriegt so von der Welt.
Und dann aber hinten raus ist natürlich, okay, da gehe ich hin und es ist am Ende vom Tag, was soll das?
Ja.
Und dann, das hat dann ein paar Jahre gedauert und natürlich dann, es ist ein Punkt, sich über die mangelnden Inhalte von so einer B-Lizenz und einer A-Lizenz sich auszulassen. Und dann war so ein Punkt, anstatt dass ich mich, ich weiß noch, da hatte ich mit einem drüber geredet und habe mich dann auch im Endeffekt darüber ausgelassen, wie praxisfern und wie nutzlos die Inhalte von solchen Trainerlizenzen sind. Und dann war mein Punkt, hey, nicht beschweren, besser machen. Und dann war mein Punkt, okay, ich hatte an dem Punkt basierend auf vielen Nachfragen schon meine ersten Vorträge gehalten. Und dann war der Punkt, okay, die Vorträge läuft super. Dieses Thema Lizenzen, seit ich das selber gemacht habe, ist es so, da lernst du nichts. Ist einfach Fakt. Du kriegst am Ende vom Tag hast du ein Zertifikat, ich habe eine Lizenz, aber genau genommen
schreibst
gelernt.
Du auf die Website und hoffst dadurch mehr Kunden zu generieren oder was auch immer.
Genau genommen, gelernt hast du nichts. Es ist sogar noch schlechter als nichts, weil du viele Dinge gelernt hast, die nicht funktionieren werden.
Ja.
Das heißt, das Gegenteil von guter Information ist nicht schlechte Information, sondern das Gegenteil von guter Information ist so Informationsverwirrung. Wenn du Dinge lernst, die zur Hälfte passen und zur anderen Hälfte nicht passen, da dann quasi rauszufinden, okay, was mache ich jetzt tatsächlich, was mache ich nicht, das ist, und dann war mein Punkt, okay, mache ich besser. Und dann quasi mal angeguckt, okay, das Erste, was ich gemacht habe, war Trainingsplanung sowie funktionelle Übungsausführung, sind so 2 große Themen. Also mache ich ein Seminar dazu. Und damals waren dann auch noch andere Zeiten. Also gerade als Freund der Zahlen und als Freund des Internets, ich hatte damals einen Blog, damals noch bei blogspot.com, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, keinfitnessstudio.blogspot.com. Hieß dann auch meine erste Website, hieß Kein Fitnessstudio, weil im Endeffekt die Grundidee, die war quasi Fitnessstudio, da habe ich gearbeitet, genau das mache ich nicht, also bin ich kein Fitnessstudio. Und da habe ich dann das einen Post gemacht, ich da teilweise meine besten Posts hatten über 30.000 Views, was für damalige Verhältnisse viel war und auch wenn ich es mit heute vergleiche, extrem viel war. Und dann waren halt so Seminar hochgestellt, 15 Plätze innerhalb von einem Tag ausverkauft.
Also so. Du hast sozusagen, das ist auch spannend, das müssen wir nicht so übergehen, du hast im Endeffekt, und das hatte ich wahrscheinlich auch damals schon, Ich meine, heute mit Social Media ist das alles nochmal ein bisschen anders, ne? Aber damals bist du schon wahrscheinlich als einer der allerwenigsten Fitness-Experten und Trainer nach draußen gegangen und hast eine eigene Reichweite aufgebaut über deinen Blog und hast, ne, dein Wissen auch geteilt. Ja. Und hast angefangen, da an deinem Status sozusagen zu arbeiten. Und das hat dir dann geholfen, als du gesagt hast, okay, jetzt führe ich meine Ausbildung ein. Ja. Weil da hattest du eine Audience, da hattest du eine Reichweite, da hattest du schon Bekannte, und du hast gesagt, ja geil, der scheint ein Experte zu sein, der hat hier richtig guten Content publiziert, bumm. Und jetzt bilde eine Ausbildung an, jetzt will ich es wissen.
Exakt. Ich habe auf Nachfragen von Trainern mal so einen Vortrag gemacht. Mhm. Ich weiß noch, das waren 3 Stunden. Und dann war halt, bumm, 40, 39 Leute waren es am Ende. Ich glaube, ich hatte 2-3 Wochen Vorlauf. Das Studio war voll. Ich dachte damals, mehr Leute kriege ich nicht hier rein. Nicht richtig. Ich habe dann irgendwann 63 hier reinbekommen. Voll. Und so hat es dann angefangen, dass dann das Publikum bei dem ersten Vortrag war sehr gemischt. Da waren auch viele Trainierende dabei, die einfach wissen wollten, was macht denn der? Warum, ja, dass er solche Erfolge produziert, die ich eben vor allem mit diesen Bildern und auch Videos nachgewiesen habe. Und dann war relativ schnell klar, so Trainer, die dann quasi auch das wollten und Einblick wollten in was ich mache. Und so dann im Endeffekt am Anfang die ersten 2 Jahre, kein Seminar war länger verfügbar als 2 Tage. Also ich hatte innerhalb von 2 Tagen alles ausverkauft. Damals war auch ein anderer Markt. Damals gab es im Endeffekt, es gab nichts in der Richtung.
Ja.
Es gab quasi diese Lizenzen von allen von diesen großen 2 Anbietern, wo halt jeder, der ein bisschen Erfahrung hatte, wusste, so hey, du lernst nichts, Punkt. Das ist komplette Zeit.
Volkshochschulniveau.
Genau, das ist so, das ist komplette Zeitverschwendung. Ja. Das war eines meiner Lieblingsbeispiele war, da hatte ich Ernährungsberater A-Lizenz hatte ich, der da diese Ernährungsberatungs-Lizenz geleitet hat, war auch mal so bei irgendwie so einem Diätduell bei RTL 2, hat das gewonnen, alles super. Sein Mittagessen jeden Tag war ein Milchkaffee und so ein süßes Stückchen und hat dann irgendwann erzählt, ja, Weihnachtszeit immer super, da teilt er sich immer mit seiner Frau zum Abendessen zusammen so einen Balsen-Christstollen. Und da ist natürlich, da sitzt du mit Anfang 20 drin und denkst dir, ey,
läuft bei dem.
Ich werf gleich meinen Stift nach vorne. Oder wenn, ne, so. Was soll das? Ne? Das ist ja weit entfernt. Ne?
Verrückt.
Ja.
Und das hat dann aber, also ne, es ist auch krass, ne? Also dass das so schnell dann funktioniert hat, aber gut, du hast da vorgebaut. Man könnte meinen, ja, wie, aber du warst eben, hast im Vorfeld schon investiert gehabt. Das ist ja eben das Thema, das dann viele nicht sehen, von wegen, ja, aber du hast im Vorfeld schon im Endeffekt in den Reichweitenaufbau investiert, in deinen Expertenstatus und konntest dann, wenn halt, als die Zeit dann reif war, konntest du ja sehr mühelos ernten.
Ja, ja. Das war am Anfang, war das, ja.
Ja, so, und dann hast du ein richtiges Programm auch aufgebaut, da gibt es jetzt aber mehrere Lizenzen, mehrere Stufen, ne? Und machst da von Ernährung über Trainingssteuerung, Kräftigung beziehungsweise Trainingsplanung, alles was.
Eine klassische B-Lizenz, die umfasst Anatomie, Physiologie, Trainingsplanung und dann im Endeffekt eine A-Lizenz, die da aufbaut, die in Prä-Rehabilitation, Ernährung noch tiefer, sowie das Thema Business sowie und performanceorientiertes Training eingeht. Mhm. Also im Endeffekt die klassischen Inhalte sind, was Themen angeht, aber natürlich, was die Ausführung dieser Themen angeht, inhaltlich auf Niveau sind, die auch jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit einzigartig sind. Also wir haben auch, ich mache das in Deutsch und in Englisch und ich habe zertifizierte Trainer von Brasilien über Hongkong, über Neuseeland, Australien. Also nicht nur ganz Europa, sondern USA, Kanada kommen jedes Jahr welche hier rüber. Dominikanische Republik, also Karibik, sind jetzt schon der erste hier rübergekommen. Es ist nicht so, dass ich quasi in Deutschland nur auf dem Niveau Weiterbildung anbiete, sondern auch international ist es so, dass sich da irgendwann relativ schnell rauskristallisiert hat. Auch da international gibt es ein paar große in Nordamerika und Australien, aber auch die inhaltlich, das große Thema ist immer, inhaltlich ist es nicht besonders viel wert. Ne, so. Und da habe ich mich im Endeffekt schon abgesetzt als Premium-Anbieter für Ausbildung rund um Training und Ernährung, speziell für Personal Trainer, die ambitionierter sind.
Wie hast du diesen internationalen Sprung geschafft so von Deutschland? Ich meine, wie kommt man da in so eine internationale Community-Bekanntheit rein?
In vielen Märkten war es so, dass einer mich kennengelernt hat und der dann so begeistert war und dann gesagt hat, Leute, also Beispiel, kann mich nur erinnern, ich hatte hier ein englisches Seminar mit einem anderen Speaker, da war einer aus Belgien da. Ich habe ihn gesehen, kannte seinen Namen und habe ich ein Seminar in Köln gegeben. Und dann so komme ich da hin, hat ein anderer gehostet, das heißt, ich habe die Mitgliederliste erst morgens gesehen, guckt die Mitgliederliste und erkenne einen Namen und denkt, das ist ein Belgier. Und dann bin ich reingelaufen und sah ihn in der ersten Reihe sitzen. Dann bin ich auf ihn zu und habe ihn Englisch angesprochen und so. Ich dachte schon, hey, der sitzt beim deutschen Seminar, der hat sich angemeldet, aber hat nicht gesehen, dass es ein Deutsches. Ich dachte, und ich bin ihm geredet. Er so, nee, er spricht Deutsch. Gebrochenes Deutsch, aber er versteht alles, er spricht. Und ich so, wie kommt das? Ja, er ist immer den halben Winter in St. Anton und arbeitet da als Skilehrer und Bergführer.
Nice.
Und ich so, okay, macht Sinn. Ja. Und der hat dann alles gemacht, hat dann den nächsten gebracht, der Deutsch gesprochen hat. Dann hatte ich zwei Belgier, die Deutsch gesprochen haben. Und jetzt habe ich deutlich über 100 zertifizierte Trainer aus Belgien, die im Endeffekt alle über ihn kamen. Weil er war Ausbilder für so eine belgische Zertifizierung. Das war quasi eine Standard-Trainerlizenz.
Ja.
Und er war dann, hey, wenn die Ausbildung bei uns abgeschlossen ist, wenn du was auf ein Level drüber machen willst, dann geh zu Wolfgang, beziehungsweise ich. Seit 2015 gehe ich jedes Jahr mindestens einmal nach Belgien und mache dort ein Seminar. Und so war es ähnlich. Ich hatte einen aus Australien, der dann eine relativ große Reichweite hatte, mittlerweile noch größer. Ich hatte mittlerweile eine 250.000 Instagram-Follower. Er und ein anderer, die kamen aus Australien hier rüber, haben die B-Lizenz gemacht und waren dann so begeistert, dass dann mehr Australier kamen. Dann bin ich auch für eine Seminarreise nach Australien gegangen.
Aber da musstest du dein Content irgendwann dann auch mal auf Englisch machen, ne? Die haben dann nicht alle Deutsch gekonnt. Oder
ich glaube, 2015 war das erste Deutsche. Frühjahr 2015 war das erste Englische. 2012 war die erste Lizenz auf Deutsch, 2015 die erste Lizenz auf Englisch. Und dann die Englischen waren auch immer, also ich glaube, Englisch habe ich noch nie nicht gehabt, dass es nicht ausgebucht war. Also natürlich nur einmal im Jahr, während Deutsch 2 bis 3 Mal im Jahr ist und so weiter.
Krass.
Und dann ist immer meistens gewesen, dass einer von der Markt kam und dann der so begeistert war, dass dann mehrere kamen oder sowas wie zum Beispiel Belgien ist natürlich, der Weg ist weit für viele. Dann kommen ein paar Belgier, nehmen den Weg auf sich, nach Stuttgart zu kommen. Während wenn ich nach Brüssel gehe oder Brügge oder Hasselt, dann sind da halt 30, 40 Teilnehmer.
Ja.
Und so war es an anderen Märkten genauso. Auch Australien, es sind eine Handvoll Australier, die hier rübergekommen sind. Dann war ich dann in Australien. Da mache ich dann auch eine kleine Seminarreise mit 30, 40 Teilnehmern pro Stop. Das ist dann wieder, es ist immer nur so quasi ein kleiner, sehr ambitionierter Prozentsatz ist der dann den Weg auf sich nimmt.
Ja.
Gerade sowas wie Australien, das ist einfach, du bist für 5 Tage Seminar, 8 unterwegs. Ne?
Ja.
Und dann auch Hongkong, da habe ich jetzt auch schon 3 oder 4 Seminare gehalten. 3 Seminare habe ich in Hongkong gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, da war auch eine, die hier rüberkam, auch relativ früh hier das gemacht hat, dann mich eingeladen hat, dort ein Seminar zu machen. Ich darüber, direkt, boom, war auch voll.
Wahnsinn.
Und dann kamen direkt die Nächsten, die gesagt haben, kam einer aus China, einer aus Macau, die gesagt haben, okay, wow, Seminar war super, wie kann ich mehr machen? Muss ich nach Stuttgart fliegen? Okay, fliege ich nach Stuttgart.
Krass. Ja, das ist ja geil. Das heißt, es war immer so eine Person praktisch, an der sich das dann, das ist ja fast von der Geschäftsstrategie, müsste man sich dann ja fast überlegen, wenn man das beschleunigen will, dass man solche Personen vielleicht sogar subventioniert. Ne? Also, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, ja? Also keine Ahnung.
Ja, habe ich nie gemacht, weil sowas, so eine Empfehlung lebt ja viel von so Social Credibility. Du brauchst das, es war jedes Mal dann jemand, der gesagt hat, boah, da musst du hin, das ist es. Und das funktioniert natürlich. Gerade im Trainerbereich, also da irgendwie Incentives anzubieten, ist nicht sonderlich zielführend.
Ja, er muss wahrhaftig überzeugt sein und dafür gehört wahrscheinlich auch, dass er den vollen Preis letztendlich einmal selber bezahlt hat, weil sonst ist es ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, spannend, also das heißt, ne, krass, dann irgendwie vom kleinen Fitnessstudio, Personal Training Studio, zack, in die Welt. Wie hat sich denn das finanziell auf dein Business ausgewirkt? Also jetzt, du musst jetzt keine konkreten Zahlen nehmen, das ist natürlich, aber so rein prozentual prozentual gesehen jetzt, ne? Also das ist klassische PT-Beratungsgeschäft, dann zu dem Ausbildungsgeschäft. Was hat es mit deinem Business gemacht?
Also in den letzten 10 Jahre hat es von Jahr zu Jahr besser geworden. Es gab kein Jahr, das schlechter geworden ist. Wir haben von Jahr zu Jahr natürlich auch immer wieder neue Lösungen gefunden. Gerade das mache ich seit 1,5 Jahren auch online. Also neben der A-Lizenz, B-Lizenz gibt es jetzt auch quasi eine Online-Lizenz oder Online-Mentorship-Programm, nenne ich es, das quasi dann zusätzlich noch Informationen zur Verfügung stellt, die Live-Seminare ergänzen mit den Vorteilen von so Online-Vorlesungen, die aufgenommen sind. Also wir haben immer wieder neue Lösungen, Optionen gefunden, so dass jedes Jahr im Endeffekt besser ist als das Jahr davor.
So, ja, du hast eigene Produktlinien entwickelt, verkaufst Supplements.
Equipment habe ich jetzt auch die letzten Jahre relativ viel mitentwickelt. Von so Kleinzeug bis größeren Sachen.
So. Aber gib uns eine Relation, wie viel ist das? Also lassen wir mal die 3 Kategorien beleuchten. Einmal das Equipment und Supplements, also eigene Produkte, das Beratungstrainingsthema und dann das Aus-Weiterbildungsthema. Ungefähr Relation. Wie viel Prozent von deinem Gesamtumsatz nimmt welches? Tatsächlich? Ja.
Das hält sich relativ gut in Waage. Manche Sachen werden mehr, manche Sachen werden mal auch wieder weniger. Also Seminare hatte ich vor ein paar Jahren, habe ich 63 Seminare in einem Jahr gegeben. Bis zu diesem Jahr habe ich also zwischen 2012 und ich glaube es war 63, war 2018, da habe ich jedes Jahr mehr Seminare gemacht. Und dann bei 63 Stück, da habe ich 44 Wochen gearbeitet. Da war dann so ein Punkt, okay, mehr ist jetzt nicht mehr, sondern wir müssen besser machen und weniger. Und dann habe ich wieder graduell gecuttet. Ich glaube, 2019 waren es dann nur noch 50, 2020 waren es dann, glaube ich, nur noch 35 oder 38, sowas. Und so in diesem Bereich, letztes Jahr war dann noch ein klein bisschen, noch ein paar musste ich verschieben. Dieses Jahr wird es insgesamt einfach weniger aufgrund diesen Restriktionen für Veranstaltungen mit Praxis. Also was ganz lustig ist, also ich könnte heute immer noch Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen mit 100 Leuten machen.
Wahnsinn.
Also das ist tatsächlich immer noch, das war die komplette Zeit immer erlaubt.
Sind wir da schon im 7-stelligen Bereich, Wolfgang?
Gute Frage. Ich bin ein Freund von Zahlen, aber...
Sehr gute Frage. Aber ich meine, keine Ahnung.
Wenn
ich
sind nicht im 9-stelligen Bereich, sagen wir so.
Sind nicht im 9-stelligen Bereich.
Und auch nicht mehr im 3-stelligen.
Ja, aber ich meine...
Da zwischendrin.
Ja, so also da dazwischen drin. Nee, weil ich meine, wenn man das sich so anschaut, ne, viele Seminare, man kann ja hochrechnen, was sowas dann kostet mit den Produkten, wenn du sagst ein Drittel, das dürfte sich natürlich schon lohnen, zu Recht. Du steckst da ja auch viel Arbeit mit rein. So, ne? Und wenn man das jetzt vergleicht mit der klassischen Anstellung im Fitnessstudio als Personal Trainer, der weiß der Henker, 1,5 netto verdient, vielleicht im Einstieg und wenn er dann Karriere gemacht hat, 2. Weiß ich nicht, vielleicht tue ich dem ist ja Unrecht, aber das sind ja nicht die bestbezahlten Jobs.
Nee.
Hast du...
Also es ist mehr als das, so viel kann ich dir sagen.
Mehr als der Trainer. Ja, Wolfgang, das ist definitiv auch eine spannende, super inspirierende Business-Story. Nimm uns doch mal ein bisschen jetzt auf die Reise mit, Ausblick. Wohin geht das Ganze? Was machst du?
Über Jahre hinweg, wenn ich die Frage gestellt wurde, war immer so die Antwort genau das, was ich jetzt mache, nur effizienter. Es gab so einen Punkt, wo ich ein bisschen umgedacht habe, und zwar war das vor 1,5 Jahren. Ich habe einen eigenen Podcast, in dem du ja auch schon, ist auch wieder ein Jahr her, zu Gast warst. Und mein Punkt war da so ein bisschen so dieses Podcast-Ding, hat so meine Perspektive geändert. Und zwar, an einem gewissen Punkt habe ich mehr Podcasts konsumiert, als ich gelesen habe. Und dann war ich Gast in einem Podcast, der von ProSieben produziert wurde. Und der war dann super, ne? Und am Ende des Podcasts, off-air, hat mich dann der gefragt, warum ich denn keinen Podcast machen würde. Und dann war halt mein Punkt, also das ist einfach der Drumherum-Aufwand. Nein, das ist einfach so für mich, das ist alles so dieses, man müsste mir quasi sagen, was muss man Equipment kaufen und dann muss jemand dieses komplette Hochladen, Schneiden und so weiter, das alles, was drumherum ist, machen. Ansonsten ist also deswegen meist nicht, das ist mir ein viel zu großer Aufwand. Und dann kam eben über ihnen der Kontakt zu ProSieben zustande. War dann auch lustig, da der Abteilungsleiter zwei meiner Bücher gelesen hat und das ganz gut fand. Und er hat gesagt, klar, machen wir. Und so habe ich dann quasi einen Podcast gemacht, der quasi innerhalb von Wochen von Podcast keine Chance, mache ich nicht, zu okay, ich mache jetzt Podcast mit ProSieben, let's go. Und das war dann auch so ein bisschen so, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Normalerweise bin ich jemand, der relativ gut plant, relativ strukturiert ist. Und da jetzt etwas dann kam, das recht unerwartet war und das dann auch richtig gut funktionierte. Also mittlerweile hat sich der Podcast in der Top 10 Fitness-Podcasts in Deutschland festgesetzt und kommt super an und ist so eine ganz neue Geschichte, die gerade dieser Informationsvermittlung eine komplett neue Perspektive vermittelt. Also gerade das Podcast-Thema ist interessant. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte hatte das gesprochene Wort einen höheren Stellenwert als das geschriebene Wort. Wir sind an diesem Punkt. Mhm. Was nicht bedeutet, dass Bücher outdated sind. Ich bin ein großer Fan von Büchern. Bücher haben viele, viele Vorteile. Ich habe ja 5 Bücher, E-Books habe ich einen Berg draußen, aber das zählt nicht, sondern ich habe 5 tatsächliche Bücher, so Printbücher und 2 weitere kommen jetzt, beide sind geschrieben. Für 1 habe ich lange überlegt, was ich für ein Vorwort schreiben soll oder wer ein Vorwort schreiben soll und irgendwie so, ich muss was anderes machen, bis mir der Gedanke kam, anstatt ein Vorwort schreiben zu lassen von jemandem, schreibe ich eine Einführung mit dem Titel Wer liest, liest. Mhm. Ja, denn das Buch hat ja immer noch einen riesen Vorteil und es ist quasi, wenn du liest, kannst du nur lesen. Du kannst nebenher nichts anderes machen. Der Riesenvorteil vom Podcast ist, auch ich persönlich konsumiere Podcasts mittlerweile nahezu ausschließlich auf der Weg von und zur Arbeit. Mhm. Oder wenn ich irgendwo hinfahre, dann läuft da grundsätzlich Podcast und kein Radio. Was aber auch ein Nachteil ist. Denn du kannst andere Dinge währenddessen machen. Wenn ich lese, kann ich nur lesen und ich habe auch so Vorteile wie zum Beispiel dieses Thema Visualisierung. Wer liest, muss sich Dinge vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was anschaue, einen Film anschaue, dann muss ich mir nichts vorstellen. Ja. Und jeder, der mal in seiner Jugend gerne und viel gelesen hat, ich war so jemand, ich habe sehr gerne und sehr viel gelesen. Ein Großteil dieses Lesens von Fiction ist natürlich, dass du quasi im Kopf dir das Ganze ausmalst. Mhm. Was wegfällt, wenn du es siehst. Ne?
Ja.
Also wenn man zum Beispiel mit Fernsehen vergleicht. Interessanterweise auch was gelesen von einem Baseballtrainer, der gesagt hat, vor 40 Jahren konnte er Strategie noch auf der Tafel mit Kreuzen aufmalen. Und die Spieler haben es verstanden. Er hat gemeint, heute, er muss Videos schneiden. Ansonsten versteht niemand, was er will. Dieser Visualisierungsaspekt ist einer der wichtigen Aspekte des Buchlesens. Der große Nachteil des Buchlesens ist natürlich, wer liest, liest. Das heißt, das Volumen, das du konsumieren kannst, ist natürlich massiv limitiert aufgrund dieses Zeitaufwands. Es gab Zeiten, da habe ich mehrere Stunden am Tag jeden Tag gelesen. Es gab mein üblicher Tagesablauf, als ich noch im Gym gearbeitet habe, weil ich bin um 5 aufgestanden, habe 3 Stunden gelesen, bin dann ins Gym, habe selber trainiert und um 10 habe ich angefangen zu arbeiten. Dann habe ich in der Mittagspause nochmal gelesen und oftmals abends nochmal gelesen. Also mein Buchkonsum war relativ hoch. Jetzt ist mein Alltag deutlich variantenreicher. Und da eignet sich einfach dieses Medium Podcast so ausgezeichnet, weil ich so Zeit wie irgendwo hinzufahren
super nutzen kann. Alternative Zeitverwendung.
Oder wenn ich irgendwo hinfliege, lesen tue ich nicht so gerne im Flieger, aber Podcast hören, den kann ich von zu Hause, wenn ich ins Taxi einsteige, höre ich eigentlich ununterbrochen irgendwas. Das heißt, ich kann Informationen aufnehmen, ohne mich 100% auf diese Informationen zu konzentrieren. Natürlich ist diese Informationsaufgabe bei weitem nicht so effizient, aber es ist in Relation zum Aufwand höchst effizient. Ja. Und dementsprechend dieses Medium-Podcast hat mich begeistert. Ich mache es jetzt auch selber. Und es war, um auf den allerersten Punkt, den ich ursprünglich gemacht habe, zurückzukommen, es war so etwas, das überhaupt nicht Teil des Plans war.
Ja.
Das kam, ich gesagt habe, ich bin selber so ein Fan von Podcasts. Klar, jetzt mache ich Podcast. Ich war dann zum Glück auch noch, damals hieß es dann relativ schnell von ProSieben, 2019 habe ich den Podcast gemacht. Wenn Podcast, jetzt sofort, denn dieser Podcast-Markt wird 2020 gesättigt werden, war damals schon so diese Projection. Und dann habe ich gesagt, okay, boom, jetzt wir fangen sofort an, let's go. Hat dann auch alles super geklappt. Und
Ist ein tolles Format.
Und dann kam dieser Podcast und das war auch für mich so ein Punkt, okay, werde ich weiterhin Seminare machen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Werden die Seminare so aussehen, wie sie jetzt aussehen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ja, denn gerade dieses Hybridformat, Bildung, wir haben zwei Riesenvorteile von live. Das ist zum einen der Dialog und zum anderen dieser persönliche Kontakt. Was extrem, extrem wichtig ist, persönlicher Kontakt, natürlich auch im Training, die Praxiskomponente. Ja. Ich kann dir, wenn du vor mir stehst, erklären, wie du diese Übung ausführst. Das kann kein Video. Natürlich habe ich auch zwei große Nachteile an so einem Live-Seminar. Das ist es örtlich gebunden. Das heißt, wenn du in Melbourne wohnst, dann braucht es halt einen Moment, bis du in Stuttgart bist. Und selbst wenn du irgendwo in Mittelhessen wohnst oder nördlich von Hamburg wohnst oder ne, ich habe einen Teilnehmer aus Osnabrück, der fährt 6-7 Stunden one way mit dem Auto. Also ja. Osnabrück ist Deutschland und der Weg ist immens. Und natürlich der zweite Punkt ist die Kosteneffizienz. Ja. Das ist natürlich, wenn du hier nachher noch kommst, also Beispiel, du kommst aus Hongkong, Australien, Neuseeland, ne, das ist natürlich, dann kostet mal dein Flugticket vierstellig, dann bist du auch beim Hotel und mit Essen ganz schnell bei vierstellig. Das heißt, du kannst einfach sagen, so Seminargebühr mal zwei. Ja. Und dann haben wir natürlich online zwei Riesenvorteile. Wir sind deutlich kosteneffizienter und deutlich flexibler. Gerade online, ich habe regelmäßig das Feedback, Vorlesungen bei mir sind oftmals so 1-1,5 Stunden. Und dann kriege ich so Feedback, ja, ich brauche 3-4 Stunden, bis die Vorlesung durch ist. Warum? Die Leute, ich sag was, sie klicken auf Pause, sie machen eine Notiz, dann wieder auf Play. Und das ist auch ein Problem, das ich bei Live-Seminaren sehe. Ich rede natürlich die ganze Zeit. Ich mache Pausen, ich gucke, aber Fakt ist, an dem Punkt, an dem du mitschreibst, hörst du nicht aktiv zu. An einem Live-Seminar, das ist gut untersucht, wenn du 30% der Informationen, die präsentiert werden, aufnimmst, liegst du im statistischen Schnitt. Wenn du entsprechend dich vorbereitest auf das Seminar, schläfst, entsprechend isst, deine Aufmerksamkeit hoch ist, du danach deine Notizen durchgehst, die aufarbeitest, kommst du auf etwa 80% Informationsaufnahme. Manche tun das, manche nicht. Online hast du einen riesen Vorteil. Ich kann Pause drücken, Play drücken. Ja. Was hat er dann nochmal gesagt?
Kannst du mir nochmal anhören?
Ich klicke zurück. Ja. Oder 6 Monate später ist irgendwie, da hat er doch das und das gesagt. Was war das nochmal? Und dann gehst du einfach wieder online in deinen Account und schaust du nochmal die Vorlesung an. Das heißt, wir haben einfach diese hohe Flexibilität neben der Kosteneffizienz. Allein auch nur der Faktor Verdienstausfall. Also gerade der Trainer verdient in allererster Linie, oder auch Physiotherapeuten und Ähnliches verdienen in allererster Linie jede Stunde, die sie am Mann arbeiten. Ja. Wenn der von Mittwoch bis Sonntag bei mir ist, dann hat er zum einen oder sie nicht das Wochenende, zum anderen sind es 3-4 Arbeitstage, wo dann einfach, ne, du kannst irgendwie rechnen, Personal Trainer nimmt 80 Euro, macht 8 Stunden am Tag, das sind 640 Euro am Tag, mal 3-4, das heißt, das, was er für sein Seminar ausgibt, mal 2, sind die Gesamtkosten, wenn man den Verdienstausfall rechnet. Während online kannst du morgens 2 Stunden, kannst mittags 2 Stunden. Ich habe Feedback, viele, die dann in der Mittagspause quasi ihr Mittagessen essen und ein Tässchen Kaffee trinken und eine Stunde so eine Vorlesung anhören.
Ja.
Und da ist halt dieses, die Effizienz um vielfach so. Beide ersetzt nicht das andere. Beide haben aber Riesenvorteile, die aus meiner Sicht, wenn man die kombiniert und so eine Hybridlösung schafft, die Zukunft sind. Du hast viele, viele Vorteile und die Nachteile kompensierst du, indem du beides machst, anstatt nur eins. Ja. Und natürlich dann auch für mich, so eine Online-Vorlesung mache ich einmal, nehme ich auf, stelle ich online, muss ich jetzt nicht dasselbe Seminar 3-4 Mal im Jahr geben, was ich über Jahre hinweg gemacht habe.
Ja. Das heißt letztendlich so Zukunft für dich, vor allem Digitalisierung, und letztendlich die dadurch, also nicht nur die Effizienzseite zu optimieren, sondern auch die Effektivitätsseite zu erhöhen, wie du es ja gerade eindrücklich beschrieben hast, dass es einfach auch für den Rezipienten, für den Studenten dann diverse Vorteile gibt in dem Weg.
Praxisnah, höhere Informationsaufnahme, Zeit- und kosteneffizienter, das ist mehr, aber nicht durch mehr, sondern mehr und besser durch effektiver.
Yes. Das hört sich definitiv spannend an. Dein Podcast ist übrigens auch absolute Empfehlung. Ne? Der Wolfgang Unsöld Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Hört da mal rein. Irgendwann, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, von einem Jahr, durfte ich auch mal zu Gast sein. haben wir über Startups und Webseiten gesprochen. Klickt da auch gerne mal rein. Wolfgang, so, jetzt pass auf. Wir quatschen schon eine ganze Weile und das war sehr spannend bisher. Jetzt will ich nochmal so einen Tacken persönlicher werden und nochmal wissen, wie das einer so viel weiß über Physiologie, über Ernährung, über Wirkungszusammenhänge, über Performance. Wie sieht denn für den Wolfgang Unsöld so ein Tag aus, oder der perfekte Tagesablauf? Welche Routinen sind da drin? Vielleicht die Woche, nehmen wir uns mal mit. Wohl wissen natürlich, dass es, was wir vorher auch schon erklärt haben, dass es auch immer individuell ist und es nicht allgemeingültig ist. Und wohl wissen, dass du es wahrscheinlich auch nicht hinkriegst, immer deinen idealen Tag zu leben.
Ich stehe auf ohne Wecker, plus minus 7. Aha. Wenn ich aufwache, wache ich auf.
Kein Wecker?
Kein Wecker. Das ist ein Teil dessen, was ich als Wohlstand definiere. Aha. Dann stehe ich auf und dann trinke ich mein Morgengetränk. Im Endeffekt ein Glas Wasser mit einem Schuss Ingwersaft, Viertel Teelöffel Salz und noch ein paar anderen Dingen drin. Dann starte ich relativ.
Was für Dinge, Wolfgang? Wir sind neugierig. Was für Dinge?
Das Klassische, was ich empfehle, ist Limettensaft. Ich persönlich verwende aber keinen Limettensaft, sondern ich verwende so ein Greenspulver.
Ebenfalls. Oder mehrere Greens, also Mikronährstoffe sozusagen, genau. Drin sind.
Ebenfalls, was ich aktuell verwende, ist ein Multivitamin, das in Pulverform ist. Mhm. Ist mein eigenes Produkt. Multidrink heißt das Ganze. Da ist das Multivitamin-Mineral. Mit resistenter Stärke, was ein wichtiges Präbiotika ist, nicht zu wechseln mit Probiotika, sondern Präbiotika. Das heißt, das ist ein nicht verdaubarer Ballaststoff, der primär als Nährstoff für die Darmbakterien zählt. Mhm. Das sind die zwei weiteren Dinge, die ich reinmache. Ingwersaft, Salz und Wasser hat jeder relativ einfach zu Hause. Mhm. Was ich grundsätzlich empfehle, ist der Limettensaft in allererster Linie aufgrund der alkalischen Mineralien. Ich persönlich mache aber statt dem Limettensaft mache ich dieses Greenspulver rein, was im Endeffekt pulverisiertes Obst und Gemüse ist oder pulverisierte Pflanze, ist auch ein bisschen Alge drin. Und dann noch einen halben Teelöffel von diesem Multidrink mit Zink. Ja. Was so ein Multivitamin-Mineralpulver ist mit resistenter Stärke, habe ich halben Teelöffel morgens in meinem Wasser und einen kompletten Teelöffel, den ich abends noch zum Abendessen oder danach trinke. Schmeckt ein bisschen so wie Fanta ohne Kohlensäure. Angenehmer Orangengeschmack. Das ist das Erste, was ich mache. Und dann starte ich relativ langsam den Tag.
Und Strategie dahinter ist im Endeffekt, dass du deinem Körper gleich morgens zu Beginn die nötigen Nährstoffe zuführst, die er dann über den Tag für dich gewinnbringend einsetzt.
Ja.
Oder?
Der größte Bestandteil dieses Glases ist das Wasser. Das Wasser hat eine Aufgabe zu rehydrieren. Wir dehydrieren alle bei Nacht, auch wenn es jetzt nicht 30 Grad draußen hat, verlierst du Flüssigkeit etwa 1 Liter bei Nacht. Das ist relativ viel. Gerade wenn es jetzt so kalt ist, was dem einen oder anderen vielleicht auffällt, da sind dann Wasserperlen morgens am Fenster. Mhm. Ja. Das ist. Das Wasser.
Kommt aus dir.
Ja, das Wasser war mal in dir drin.
Kommt aus dir.
Du verlierst relativ viel Flüssigkeit bei Nacht, ist vollkommen normal. Dehydration limitiert körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Rehydration spielt eine große Rolle. Das Salz, der Viertel Teelöffel, hilft in allererster Linie zu rehydrieren. Das Greens ist in allererster Linie reich an Phytochemikalien und alkalischen Mineralien, sowie dann das Vitamin Mineralkomplex, same, plus eben dieses Präbiotika. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, mein Energielevel morgens zu steigern und so eine optimale Basis für ein gutes und gleichmäßiges Energielevel den ganzen Tag über zu setzen.
Okay, nice. Und dann?
Und dann mache ich so langsam Frühstück, mache währenddessen meinen ersten Espresso. Und im Regelfall habe ich einen, während ich Frühstück mache, und einen zum Frühstück. Dann mache ich Frühstück. Dann mache ich meine ersten E-Mails. Und wenn die ersten E-Mails gemacht sind, packe ich dann zusammen und mache mich auf ins Gym. Mhm. Und dann bin ich im Gym und dann ist es von Tag zu Tag unterschiedlich. Entweder sehe ich Kunden, habe ich Personal Training, E-Mails Klassiker oder bereite Slides für Präsentationen vor oder sonst was halt so anliegt. Dann irgendwann im Laufe des Tages ist Training. Mittagessen gibt es dann auch noch, laufe dieses Training, nach dem Training gibt es einen Shake, dann arbeite ich gegebenenfalls weiter und dann irgendwo zwischen ja, also in der realistischen, in der perfekten Welt verlasse ich das Gym vor 6, in der realistischen Welt verlasse ich das Gym irgendwo zwischen 8 und 8:30.
Mhm.
Und dann komme ich nach Hause, esse Abend und dann so auf 10 Uhr gehe ich schlafen.
So, dass du schon auf 9 Stunden Ruhezeit kommst.
Ja, alles drunter ist nicht gut. Aber das reguliere ich selber, indem ich einfach, ich gucke, dass ich früh schlafen gehe und der Unterschied zwischen 10, 10:30, 11 ist noch so max, 11, dann merke ich den Unterschied, merke ich deutlich am nächsten Tag. Aber im Endeffekt, ich wache ohne Wecker auf. Das ist der einfachste Weg zu regulieren, dass man genug geschlafen hat, was auch so ein Punkt ist, der muss individualisiert werden. Das sind im Endeffekt drei Faktoren, die bestimmen, wie viel Schlaf du brauchst. Das ist zum einen Aktivitätslevel. Je aktiver du bist, desto mehr Schlaf brauchst du. Das kennt der ein oder andere vielleicht, der schon mal sehr viel trainiert hat. Du trainierst viel, du bist müde, du musst schlafen. Dann trainierst du aus irgendeinem Grund mal weniger und auf einmal bist du länger wach und bist morgens früher wach. So, okay. Zweiter Punkt ist definitiv Jahreszeit. Wir brauchen im Winter mehr Schlaf als im Sommer. Und dann Punkt Nummer 3 ist einfach ein individueller Schlafbedarf. Der eine kommt mit weniger zurück als die andere. 6 bis 10 Stunden ist so die Range, das ist genug Schlaf. Der einfachste Weg, das zu individualisieren, ist, wachst du morgens von alleine auf. Das ist aus meiner Sicht der praxisnahste und zutreffendste aller Indikatoren für die Frage, hast du genug geschlafen? An dem Punkt, an dem du mit einem Wecker aufstehst, hast du nicht genug geschlafen. Denn du würdest weiter schlafen ohne Wecker.
Was vermutlich die allermeisten Menschen tun, mit dem Wecker aufstehen. Ja. Ja, Wahnsinn. Ne? Gut, ich meine, da kommt es natürlich auf die Qualität an. Ne? Also ja, allein irgendwie 8 Stunden im Bett zu legen, heißt nicht, dass du schläfst. Ich habe da tatsächlich gerade selber erst angefangen, das ein bisschen wissenschaftlicher zu machen mit diversen Sleep-Trackern und dann versucht da irgendwie rauszufinden, wie viel ich tief schlafe tatsächlich und wie meine Schlafphasen sind. Und das ist tatsächlich, ich gebe es offen und ehrlich zu, auch an der Bettzeit sozusagen zu arbeiten, weil ich natürlich maximal wenig Zeit im Bett liegen will, aber die so effektiv wie möglich nutzen.
Ja. Cool.
Aber cool, okay, also so, das heißt, das ist so ein Tagesablauf. Hast du irgendwelche Routinen, tägliche, wöchentliche, die du sagst, okay, das ist mir einfach wichtig, jeden Sonntag gehe ich in die Sauna, nehme ich Zeit für mich, was auch immer, brauche mein Ding?
Nee. Mein Alltag ist recht flexibel. Wochenende und unter der Woche unterscheidet sich jetzt nicht so groß. Es liegt natürlich auch daran, dass ich viele Wochenenden arbeite mit Seminaren und Vorträgen. Mhm. Von dieser Flexibilität lebt es aber auch zu einem gewissen Maß. Also ich habe so eine gewisse Grundstruktur, was zum Beispiel vor allem Schlafenszeiten angeht. Also nach 12 ins Bett gehen, das passiert eigentlich so gut wie nie. Denn das schränkt den nächsten Tag doch schon massiv ein. Und diese Grundstruktur habe ich, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, aber im Rahmen dessen ist es von Tag zu Tag unterschiedlich, was das Ganze auch so ein bisschen ausmacht für mich.
Ja, dass du irgendwie eine Marelle. Und da gehört ja dieses Konzept auch wieder mit rein, dass du anfangs so schön und eingängig beschrieben hast, dass es halt letztendlich um die Strategien geht, die großen Blöcke und nicht minutiös getaktete Diät- und Ernährungs- und Trainingspläne, die du dann genau immer so gebetsmühlenartig einzuhalten hast. Nicht realistisch, sondern du brauchst deine große, grobe Struktur, in der du dich dann bewegst und dann über die Ausdauer letztendlich die Erfolge ziehst. Okay, cool. Spannend. Danke dafür, die Einblicke so direkt in den Tagesablauf, ins tägliche Leben des Wolfgang Unsöld. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch 2 Fragen für dich, lieber Wolfgang. Jetzt ist es immer so eine Geschichte, einen fünffachen Autor und einen Menschen, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich weit über 1000 Bücher in seinem Leben gelesen hat, zu fragen nach einem Buchtipp. Aber ich würde dich trotzdem mal bitten, kurz so in dich zu gehen. Und wenn nur ein Buch von deinen über 1000, die du gelesen hast,
Thema
nennen, das dich am meisten beeinflusst hat als Mensch.
Dein bestes Training.
Dein bestes Training ist ein Buch von Wolfgang Unsöld, das ich definitiv jedem empfehle, aber da muss es noch ein anderes gegeben haben.
Also hat mich definitiv am meisten beeinflusst, weil also dieses Ding, ein eigenes Buch zu schreiben, sich zu überlegen, was kommt da rein und so weiter. Also von allen Büchern, die ich je gelesen habe, dein bestes Training, definitiv das. Zu welchem Thema? Nimm mir irgendwas.
Das sagst du, pass auf, ich gebe dir ein bisschen Denkzeit noch, aber weil du da tatsächlich auf einen ziemlich für mich super spannenden Punkt eingegangen bist gerade, den ich selber ja auch schon erleben durfte mit meinem ersten Punkt, mit meinem ersten Buch. So ein Buch zu schreiben, es gibt viele Gründe, ein Buch zu schreiben, direkt damit Geld verdienen, es sollte der geringste sein, für die meisten wahrscheinlich, ja. Aber man hat neben Gründen, irgendwie sich dadurch einen Expertenstatus aufzubauen, auch ganz persönlich, und das, was du angesprochen hast, dieses ein Thema für sich zu organisieren, zu strukturieren, nochmal zu durchdringen, auf ein Papier zu bringen, im Wissen, das wird dann in einer möglichst großen Auflage natürlich veröffentlicht. Das hat bei mir auch was gemacht. Ich sehe seitdem die Welt zumindest zu diesem Thema viel, viel klarer, bin viel aufgeräumter in meinem Kopf. Und das ist definitiv, ja, selbst wenn ihr es nicht veröffentlichen wollt, schreibt ein Buch, ja, dann habt ihr schon einen riesen Benefit davon. Ja. So, also Buch schreiben, jetzt haben wir das geklärt. Ich hoffe, viele Hörer und Hörerinnen schreiben jetzt ein Buch und komm, schieß mal eins raus, das Erste, was dir in den Sinn kommt.
Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wäre The Salt Fix von Dr. Nicol Antonio. Warum? Es ist ein Buch nur zum Thema Salz, aber es ist ein sehr schönes Buch, was seine Grundidee angeht. Und zwar, die Grundaussage des Buchs ist, für alle, die es nicht lesen wollen, Salz ist oftmals sehr negativ behaftet. Zu viel Salz hat gesundheitliche Nachteile. Drei Punkte, die dieses Buch macht. Das erste, zu wenig Salz ist ein größeres Problem als zu viel Salz. Also aus wissenschaftlicher Sicht, ein Salzdefizit ist kontraproduktiver als ein Salzüberschuss. Nummer zwei, ein Überschuss an Salzkonsum ist bei weitem nicht so normal, wie oft vermutet. Denn die primäre Quelle an Salz bzw. Natrium in der Ernährung, vor allem wenn wir uns Nordamerika anschauen, sind zwei Formen von Lebensmitteln. Das sind zum einen süße Getränke. Viele dieser Soda-Getränke, die es in den USA gibt, mit Cola angefangen, sind extrem salzreich. Das ist auch einer der Gründe, warum Cola damals das quasi süßeste Getränk war, das es je gegeben hat, weil der Salzgehalt so hoch war und man einfach mehr Zucker reingemacht hat, um diesen Salzgeschmack zu maskieren. Diese Getränke sind sehr, sehr salzhaltig. Plus, der zweite Punkt ist, so verarbeitetes Essen in allererster Linie, Fast Food, ist sehr, sehr salzhaltig.
Ja, also, weil es konserviert auch, ne, und länger haltbar macht.
Also eine ganze Reihe von Vorteilen. Diese Art von Lebensmitteln sind sehr salzhaltig, über die du relativ viel Salz zuführst. Ne? Und dann ist immer der dritte Punkt, dass Salz lebensnotwendig ist. Salz bringt viele, viele Vorteile mit sich. Wir konsumieren relativ viel Salze in unserer ursprünglichen Ernährung, die wir es leider heute nicht mehr in dem Maße tun. Das heißt, grundsätzlich, je mehr Protein jemand isst, desto mehr Salz benötigst du. Je mehr Stress du hast, desto mehr Salz benötigst du. Da absichtlich auf Salz zu verzichten, ist kontraproduktiv, was Leistungsfähigkeit und Gesundheit angeht. Das heißt, er bringt so ein bisschen dieses Thema Salz, das so negativ behaftet ist, weniger Salz ist, ist gesünder. Nein, langsam. Ne? Salz ist Mineralien, Salz ist ja nichts anderes. Mineralien sind lebensnotwendig, Salz übernimmt wichtige Aufgaben, das heißt nicht, dass du deinen Salzbedarf decken sollst, indem du 3 Liter Zuckerwasser am Tag trinkst und bergeweise Pommes und Burger isst, sondern es geht darum, verwende hochwertige Natursalze in einem Maß individualisiert auf deinen Bedarf. Und gerade bei Salz ist ein einfacher Weg, wenn du Lust hast auf salzig, ess salzig. Und dann empfehle ich vielleicht, dass du ein bisschen Nudeln machst, den du Salzwasser kochst und nicht, dass du eine Packung Kartoffelchips isst, wo Bergsalz drauf ist. So,
Verstehe.
Das heißt, die Grundintention einfach mal mit diesem Mythos Salz aufzuräumen.
Ja. Spannend. Also ein fahriges Thema, aber auch mal so, ne, so dieses Ding, glaub nicht Pauschalaussagen auch. Ne? Also es gibt nicht schwarz-weiß, es ist nichts nur gut und nur schlecht, und das gilt für Salz, aber auch für viele andere Themen. Spannend. Vielen Dank für den Tipp. Kann ich jetzt noch nicht, werde ich mir vermutlich besorgen. Wolfgang, letzte Frage für dich. Wenn du jetzt einen Tipp hättest für Menschen, die jetzt aktuell nicht happy sind, an der Stelle, wo sie gerade stehen, ja, das heißt, sie mit ihrem Fitnesskörper, aber auch generell, vielleicht sogar im Job, aus deinem Werkzeugkasten und deiner Empfehlung heraus, ne, wie kriegt man sich, wie fängt man sich an, wieder selber wie Münchhausen sozusagen aus dem Schopf, aus dem Sumpf zu ziehen? Was kann man tun, wenn man sagt, okay, ich will jetzt, was für Strategien,
erstens, Methoden gibt es? Erstens, starte den Tag mit einem Glas Wasser, Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und Schuss Limettensaft. Dann kann ich auch statt dem Limettensaft gerne einen halben Löffel Greens und einen halben Löffel Multidrink verwenden. Zweitens, starte den Tag mit einem proteinreichen, kohlenhydratfreien Frühstück. Du kannst auch gerne Kohlenhydrate essen unter der Voraussetzung, dass du meine 1 bis 10 Skala mit 8 plus abschließt. Mhm. Und Punkt Nummer 3, geh früher schlafen. Zu oft nehmen wir ein Schlafdefizit in Kauf, ohne zu verstehen, dass Schlaf extrem wichtig ist, für verschiedenste Faktoren, allen voran Energielevel. Und egal, mit was du unzufrieden bist, je besser dein Energielevel, desto einfacher ist eine Lösung dazu für zu finden. Das heißt, anstatt jetzt großartig hier so, whatever, ich irgend so ein kleines Motivationszitat in den Raum werfe, steigere dein Energielevel mit diesen drei Dingen. Salz, Limettensaft, Wasser morgens, Frühstück, Fokus auf Protein, keine Kohlenhydrate, Steigerung dein Energielevel am Morgen und damit für den kompletten Tag und geh früher schlafen. Ein guter Indikator dafür, dass du genug geschlafen hast, ist, wenn du von alleine aufwachst. Wenn du nicht von alleine aufwachst, hast du nicht genug geschlafen. Und klar, mehr Zeit ist gut. Am Ende vom Tag mehr Zeit wird es nie. Was man steigern kann, ist Produktivität und Qualität. Und ausgeschlafen zu sein, ist einer der einfachsten Faktoren, Produktivität und die Qualität von der Zeit zu steigern.
Wolfgang, das sind sehr praktische und handhabbare Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, die kann auch wirklich jeder umsetzen. Wolfgang, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Wir haben viel gelernt, war viel drin für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich wünsche dir ganz persönlich für dich, deine Familie, deine junge Familie und dein Business alles, alles Gute.
Danke. Johannes, ich dachte, basierend auf Joe Rogans Vorbild gehen gute Podcast-Folgen mindestens 3 Stunden. Aber ich denke, wir haben auch jetzt in den 1,5 Stunden schon einiges reingepackt. Vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.